So, wir gehen gleich in Medias Res. Wir lassen uns direkt vom Wort Gottes ansprechen. Und zwar, der Predigttext steht im Römerbrief, das 12. Kapitel, die Verse 9 bis 21. Überschrieben ist es in den verschiedenen Bibeln mit das Leben der Gemeinde oder das Leben aus der Liebe. Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemanden Böses mit Bösen. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ein ziemlich steiler Text. Wie geht's euch damit? Also wie ich ihn das erste Mal gelesen habe, war ich fast erschlagen. Da steht, hängt, seid fröhlich, nehmt, segnet, freut, rächt euch nicht und so weiter. Also ein ganzer Gebotekatalog eigentlich. Und ich habe mir gedacht, und das soll ich alles halten? Das soll ich alles tun? Wie geht das? Ist das Paulus und Gottes Ernst? Ist das Ernst? Und ich befürchte ja. Im Prinzip, ja, steht nicht im Katalog da, befürchte nicht eigentlich, aber schauen wir mal. Ja, im Prinzip hat dieser Text eine Klammer, die aufgeht und eine Klammer, die zugeht. Die aufgeht, steht oben im Vers 9. Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die Klammer, die zumacht, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und dazwischen ist das, was mir hilft, diese Klammer zu halten. Es geht um das Böse, das mich nicht überwinden soll, und das Gute, das ich tun soll. Es ist wirklich eine Herausforderung, was da drin steckt. Es ist keine Kleinigkeit. Ich habe mich gefragt, Paulus sagt da, die Liebe sei ohne Falsch. Wie geht das? Kann Liebe unter Christen falsch sein? Gibt es das überhaupt? Gibt es eine falsche Liebe? Gibt es eine gespielte Liebe? Gibt es eine uninteressierte Freundlichkeit? Gibt es Harmoniebedürftigkeit? Und ich spreche Dinge für möglicherweise nicht an, das aussieht wie Liebe, aber nicht Liebe ist. Gibt es eine Liebe, die ich nur am Samstag lebe? Von 15 Uhr bis 19 Uhr? da sind wir lieb zueinander und danach brauche ich sie nicht mehr. Ich gehe raus in die Welt, da brauche ich keine Liebe mehr. Wie kann ich wirklich lieben? Wie geht das, wenn es mir so geht? Wie kann ich all das erfüllen, was da jetzt in diesem Text steht? Wie geht das? Und auch da gibt uns der Text eine Antwort. In Vers 11 steht: Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Da steht: Seid brennend im Geist. Es gibt ein schönes Bild, wo man sagt, Christen sind wie Kohlen. Ja, die zusammenliegen, die auf einem Haufen sind, die glühen, die richtig brennen. Wenn man eine dieser Kohlen jetzt rausnimmt und auf die Seite legt, dann wird die langsam kalt. Dann geht die aus, dann ist die Glut weg. Aber was braucht eine Kohle oder was brauchen Kohlen, um überhaupt zum Brennen zu kommen? Feuer, richtig. Ich brauche Feuer. Ich habe jetzt Kohlen und ich habe Feuer. Was passiert? Ja, Feuer soll stark sein, ist nicht schlecht. Ja. Aber, ja. Nein, ich habe Kohlen und ich habe Feuer und es passiert gar nichts. Ja, die kommen auch zusammen, es passiert nichts. Sauerstoff. Richtig. Ich brauche Sauerstoff, ich brauche das Feuer. Aber dass das Feuer entfacht, damit Feuer brennen kann, brauche ich Sauerstoff. Brauche ich Luft. Und das Interessante ist, dass der erste Ausdruck für den Heiligen Geist in der Bibel, und zwar schon im zweiten Vers der Bibel, ist Ruach. Das heißt so viel wie Atemhauch Gottes. Ja? Um zu brennen, um brennen zu können, brauche ich diesen Ruach, brauche ich diesen Atemhauch Gottes, brauche ich den Sauerstoff Gottes. Ja? Die Flamme, der Heilige Geist, der brennt. Ich soll brennen im Geist. Der Heilige Geist soll mich entzünden, soll in mir brennen. Und das ist eine Grundvoraussetzung, um das erfüllen zu können, was danach kommt. Das kann ich nicht aus mir heraus. Wenn ich das aus mir heraus machen muss, dann vergiss es. Unmöglich. Ja? Aber wenn der Heilige Geist in mir brennt, dann ist das etwas, was möglich wird. Das heißt nicht, dass es immer gelingt, aber es ist möglich. Es steht, seid brennend im Geist. Und wenn ich von Gott entzündet bin, brenne, dann darf ich mich immer wieder neu entzünden lassen. Das Leben ficht mich an. Es gibt Dinge, die den Heiligen Geist dämpfen können. Das Interessante ist, wir können den Heiligen Geist nicht zum Brennen bringen, aber wir können ihn dämpfen. Und wenn das so ist, wenn irgendwas das Brennen in mir gedämpft hat, dann darf ich mich wieder anfachen lassen, neu von Gott anblasen lassen. Ja? Und zwar im direkten Kontakt mit Gott, indem ich mit ihm Kontakt aufnehme, mich von ihm wieder entzünden lasse. Oder im Kontakt mit dem Heiligen Geist in einem anderen Christen. Wir sollen uns gegenseitig stützen. Ja? Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Wenn ein anderer Schwierigkeiten hat mit dem Brennen, dann darf ich ihn wieder anzünden. Ich nehme sozusagen die Nöte an, ich helfe ihm, ich unterstütze ihn. Ich sehe meine Mitgeschwister in der Gemeinde. Ja, die Liebe sei ohne Falsch. Nicht eine gespielte Liebe, sondern dass man wirklich wichtig ist, derjenige, der da sitzt. Wie geht's dem? Wie geht's ihm in seinem Christentum? Und Und deswegen haben wir in der Gemeinde auch diese God-Stories. Dieses neu anzünden lassen, zu erfahren, was jemand erlebt hat mit Gott. Und das, was sozusagen die Frone erlebt hat mit Gott, das darf ich auch erleben. Das ist etwas, das Gott für mich auch bereithalten kann. Wenn ich irgendwo in einem tiefen Tal unten drin stecke und eigentlich schon aufgegeben habe oder sage, okay, und jetzt muss ich ins Krankenhaus. Nein, Gott kann mich da rausholen aus dem tiefen Tal. Genau wie die Frone das erlebt hat, kann das ich auch erleben. Und deswegen haben wir auch so viele Lebensgeschichten in der Bibel drinnen. Wir haben Lehrtexte, das ist einer davon. Aber wir haben sehr, sehr, sehr viele Lebensgeschichten, weil wir aus diesen Lebensgeschichten erfahren dürfen, was Gott mit Menschen tut, an Menschen tut. Und genau das, was die erlebt haben, das hat Gott auch für uns bereit. Da kann man sagen, das hat er mit dem David getan, das kann er auch an mir tun. Das hat er dem Mose geschenkt und das ist auch für mich bereit. All das, was andere Menschen erlebt haben, mit Gott tun haben dürfen, das ist etwas, das mir auch möglich ist. Ja, wenn ich mich diesem Geist der Gegenwart Gottes aussetze. Ich brenne jetzt, ich bin nicht träge. Ja, auch das steht da, man soll mit dem, was man tut, nicht träge sein. Wenn ich mich vom Heiligen Geist entzünden habe lassen, dann geht es gar nicht anders. Dann brenne ich, dann bin ich nicht träge. Dann tue ich das, was ich für Gott tun soll, von ganzem Herzen. Wichtig ist aber dann, wenn ich tue, ist das, was ich tue, Gottes Wille? Oder ist es mein Wille? Tue ich Dinge in der Gemeinde, weil es mir ein Bedürfnis ist? Oder tue ich etwas, weil es Gottes Bedürfnis ist? Weil es Gottes Wille ist? Wenn ich eigene Wege gehe, wenn ich eigene Bedürfnisse erfülle, im Dienst sozusagen, dann ist das etwas, das mich zum Ausbrennen bringt. Das ist das, was meine Kraft kostet. Was eigentlich Unheil anrichtet in mir und in der Gemeinde. Wenn ich in der Gemeinde predige oder Lobpreis leite, um bewundert zu werden, oder einen Hauskreis leite, um einen angesehenen Posten in der Gemeindeleitung zu bekommen, dann geschieht Unheil. Da ist nicht Gott im Mittelpunkt, dann sind nicht die Menschen, die mir anvertraut sind, im Mittelpunkt, dann sind meine Bedürfnisse im Mittelpunkt. Und das Schöne ist, dass wenn wir Gott vertrauen, wenn wir seine Wege gehen, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass unsere Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. Denn Gott kennt uns. Gott weiß, was wir brauchen. Gott weiß, was für Defizite wir haben und die erfüllt werden müssen, damit ich einen gesunden Dienst, damit ich gesund sein kann in allen Belangen. Auch das steht in der Bibel. Das sagt Gott uns zu, das können wir nachlesen. Matthäus 6, 32 bis 33. Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ja? Wenn ich Gottes Ding, Gottes Sache im Blick habe, dann heißt das nicht, dass ich zu kurz kommen muss, sondern dann sorgt Gott dafür, dass ich all das habe, was ich brauche. Ja? Ich darf mir Gottes Wille, Gottes Weg sozusagen vor die Augen malen lassen und muss nicht eigene Wege gehen. Römer 12, 16. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht für klug. Was ist Trachten nach den hohen Dingen? Was sind hohe Dinge oder was würden wir sagen, sind hohe Dinge? Genau, eine Machtposition, Ansehen, Ruhm, das ist das, was die hohen Dinge sind, unter Anführungszeichen. Erfolg, Warum soll ich nicht nach dem streben? Ich soll doch das, was ich tue, so gut wie möglich machen. Ich soll doch erfolgreich sein. Wenn ich in der Gemeinde erfolgreich bin, wenn ich so wie ein Bill Heibels bin, dann wächst doch das Reich Gottes. Dann kommen mehr Menschen in die Familie Gottes hinein. Was ist falsch dran? Oder ein Sportler, der Goldmedaillen gewinnen möchte. Oder ein Rennfahrer, der Formel-1-Weltmeister werden möchte. Ist das schlecht? Ich bin der Meinung, nein. Aber auch da geht es wieder darum, was ist der Mittelpunkt? Was ist die eigentliche Sache unter Anführungszeichen? Ist es das Streben nach Erfolg, das Ansehen oder ist es die Sache der Sport? Wenn es nur das Ansehen ist, nur mein Ansehen, mein Erfolg, dann kann das im Sport so weit gehen, dass ich betrüge, dass ich dope und dass ich meine Gesundheit schädige. Ja, es ist ein kleiner Schritt vom, ich möchte den Sport ausüben und ich möchte in dem Sport erfolgreich sein und mein Ansehen, mein Erfolg, für mich die Goldmedaille. Oder was ist bei einem Rennfahrer, der nicht mehr um der Sache willen, um das, was ihm Freude macht, eigentlich um das, was er kann, sondern um des Erfolges willen da fährt. Da sterben Menschen. Ich fahre rücksichtslos. Da ist mir der daneben, der andere Rennfahrer vollkommen wurscht. Und ich fahre so, dass andere sterben, nur damit ich da vorn bin. Was ist, wenn ich das in der Gemeinde mache? Mein Erfolg ist wichtig. Ich möchte da oben stehen. Alle sollen mich anhimmeln. Da geht es dann nicht mehr um die Leute, die in der Gemeinde sind. Auch ich gehe dann über Leichen. Das schaut anders aus. Ja? Ich kann Leute vorpeitschen. Ich kann Leute ausbrennen lassen. Ich kann ihnen Dinge vorpredigen, die Gott gar nicht will. Nur damit ich groß dastehe. Ja? Ein Gemeindeleiter, der Erfolg im Blick hat und nicht das, was Gott mit Menschen vorhat, der richtet eine Gemeinde zugrunde. Deswegen haltet euch nach den niedrigen Dingen. Die Dinge, die nicht so strahlend sind. Dort, wo Menschen geheilt werden. Dort, wo Menschen Gott näher kommen. Ja? Es ist vielleicht wichtiger, draußen zusammenzukehren, als eine riesige Evangelisationspredigt zu halten. Oder den Kirchenkaffee zu machen, um sozusagen einen einladenden Eingang zu haben für Menschen, die ja ängstlich hineinschnuppern in die Gemeinde. Die den ersten Schritt machen, sich da hineintrauen, was eh schon ein Riesenschritt ist. Und vom duftenden Kaffee und guten Kuchen sozusagen eingeladen werden. Ruhm ist etwas, das Gott schenken kann. Das heißt nicht, dass es das nicht auch geben kann. Aber so große Dinge beginnen bei Gott meistens klein. Ich würde sogar sagen, fast immer. Ein König David, der war niemand, der berühmt war. Das war ein Hirtenjunge, ein Jugendlicher, der mit Schafen um und um gerannt ist. Ja, der beim Aussuchen der Prophet hätte ihn übersehen. Ja, 7 Söhne, 7 Brüder, da war der erste Bruder, das wäre von der Statur, vom Aussehen, von der Ausstrahlung, das ist ein König. Gott hat gesagt, nein, das ist kein König. Der Unscheinbarste, der Kleinste, der ist König. Der Niedrige. Jesus kommt auch nicht als strahlendes Licht auf die Welt, als eine Machtgestalt, die alle sozusagen in den Staub drückt und sie fortsehen, das ist Gott. Nein. Er kommt als schwaches, kleines, niedriges Baby auf die Welt. Als jemand, der in die Hose macht, so wie wir alle. Als jemand, der erst lernen muss zu essen, zu sprechen und so weiter und so weiter. Es beginnt niedrig. Und wenn ich eine Gemeinde haben will, die wächst, die groß ist, dann muss ich im Kleinen, im Niedrigen anfangen. Gehorsam im Kleinen. Jeden einzelnen kleinen Schritt. Wir sind noch nicht so weit, dass die Menschenmassen strömen. Wenn das passieren würde, wir werden eingehen. Wir sind noch nicht so weit. Es muss klein anfangen. Was noch? Haltet euch nicht selbst für klug. Wenn ich sage, ich weiß alles, ich bin klug, dann brauche ich keinen Rat. Dann brauche ich niemanden, der mir sagt, wo es lang geht. Dann brauche ich auch Gott nicht. Denn ich bin klug. Wenn ich weiß, dass ich nicht klug bin, dann hole ich mir Rat von Gott. Dann bin ich offen für Gott. Wenn ich eh alles selber weiß, dann brauche ich Gott nicht. Deswegen haltet euch nicht für klug. Die Bibel sagt uns auch, was ist wirkliche Klugheit? Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Oder dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Gottes Wort macht klug. Auf Gott hören ist klug. Nicht aus sich selbst. Zu wissen, dass ich mein Leben nur mit Gottes Hilfe und an seiner Hand bewältigen kann, das ist klug. Und darum auch, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Auch da gibt es wieder eine Geschichte aus der Bibel, und zwar, es gibt zwei Gestalten, die ich ganz besonders mag, die mich besonders ansprechen. Das war der Gideon, da gab es schon eine Predigt drüber, und das ist der David. Und da gibt es zwei Geschichten. Wer die nachlesen möchte, 1. Samuel 24, da geht es darum, David wird zum König gesalbt, und das nächste, was kommt, er kriegt Schwierigkeiten. Er kriegt Schwierigkeiten mit dem derzeitigen König, mit einem gewissen Saul. Ja, und das geht sogar so weit, dass Saul den David töten möchte. Ja, der versucht, den zu töten. Als allererstes versucht er ihn mit einem Speer zu erstechen im Thronsaal. David kann flüchten, auf Abend und Gott warnt ihn, und er kommt eben durch, muss sich abseilen durch ein Fenster und flüchtet und so weiter und so weiter. Und eine Situation ist, wo der König Saul mit Soldaten hinter dem David her ist, und David hat auch eine Schar Leute um sich gesammelt, die mit dem König unzufrieden sind. So eine Art Räuberbande, könnte man sagen, oder Rebellen oder wie man das jetzt nennen möchte. Ja? Und mit denen ist der David unterwegs, und der König Saul verfolgt David und diese Leute. Ja, so ein richtiges Versteckspiel in die Berge, und David entkommt knapp, und zwar in eine Höhle. Ja, König Saul ist in der gleichen Gegend unterwegs und ihn drückt etwas. Zu viele Datteln gegessen, keine Ahnung, weiß man nicht. Und er geht in eine Höhle hinein und kommt zufällig in die Höhle, wo sich der David mit seinen Leuten versteckt. Und er hockert sich hin, um dort aufs Klo zu gehen. Ja, und hinter dem Felsen, wo ihm der Saul dann sitzt und seine Notdurft verrichtet, sitzt der David mit seinen Männern, und die sagen ihm, du David, König Saul, Gott hat den König Saul in deine Hand gegeben, töte ihn. Das ist die Gelegenheit. Gott hat ihn in deine Hand gegeben, bitte. Was willst du mehr? Und David sagt, nein, das tue ich nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Gott macht mich zum König, nicht ich. Und er geht hin und schneidet vom Gewand vom Saul einen Zipfel ab, mit einem sehr scharfen Messer scheinbar. Und Saul ist fertig, Hose rauf und marschiert raus. Und Nachdem Saul ein paar Meter weg ist, kommt der David und sagt, du Saul, was verfolgst du mich? Warum willst du wieder das tun? Ich habe keinen Groll gegen dich. Ich hätte jetzt die Gelegenheit gehabt, dich zu töten. Und als Beweis, schau mal einen Rockzipfel an. Da fehlt was. Ich habe das. Ja? Saul bricht da halber zusammen und sagt, ja, David, du wirst König werden. Gott wird dich segnen und du wirst König werden. Und versprich mir, dass du meine Nachkommen nicht ausrotten wirst. Ja? Und Saul geht weg und David geht weg. Was den Saul übrigens nicht daran hindert, ihn weiter zu verfolgen und ihn wieder töten zu wollen. Es gibt noch eine zweite Geschichte, wo ebenfalls David Saul töten hätte können, aber es nicht getan hat. Ist nicht seine Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns zu rächen oder uns unsere Position zu erkämpfen. Das machen die Heiden. Die gehen über Leichen, um Firmenchef zu werden oder sonst irgendwas. Ist nicht unsere Aufgabe. Ich habe das selber erlebt. Für mich ist diese Geschichte sehr eindrücklich gewesen. Und ich habe gesagt, Gott, ich möchte nicht mich rächen. Ich möchte dort, wo ich bin, nicht meine Position erkämpfen. Sondern wenn ich eine Position haben soll, dann ist es deine Aufgabe, dass du mich dorthin stellst. Ich habe in der Firma oftmals mit Menschen zu tun, die mich anfeinden, die mit dem, wie ich arbeite oder was ich tue, nicht einverstanden sind und dagegen arbeiten. Ja? Aber ich nehme mich da bewusst zurück und sage, Gott, ich will mich nicht rächen, obwohl es genug Gelegenheiten gäbe. Ja? Man könnte dann, was weiß ich, einmal dem Chef gegenüber sagen, also schau mal, was er da falsch gemacht hat oder was da nicht funktioniert und eigentlich, weil das nicht geklappt hat, und so weiter. Nein, mache ich nicht. Das ist Gottes Sache. Und das Interessante ist, dass all diese Menschen, die sich mit mir verfeinden, nicht mehr in der Firma sind. Das ist Gottes Sache. Menschen werden krank. Burnout. Kündigen selber. Ich muss mich nicht rächen, ich muss nicht Dinge tun, ich muss nicht meine Position erkämpfen. Das ist etwas, das Gott tut. Weil ich mich von ihm führen und von ihm leiten lasse. Von ihm begeistern lasse. Mich von ihm entzünden lasse. Klammer zu. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Räche dich nicht. Das ist Gottes Sache. Es gibt drei Dinge, die meiner Meinung nach in diesem Text wichtig sind. Ich möchte euch die noch einmal vorlesen. Das eine ist, seid brennend im Geist. Das zweite ist, seid in den kleinen Dingen gehorsam und macht einen Schritt nach dem anderen. Und das dritte ist, und das wird mir immer größer in letzter Zeit. Johannes 15,5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. All das, was Gott von mir will, von mir verlangt, kann ich nur tun, wenn ich mit ihm verbunden bin. Aus meiner Kraft geht vieles nicht, sondern aus seiner Kraft. Amen.